Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch. Meinungen, Anekdoten, packende Geschichten auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Sports Heroes auf meinsportradio.de. Die Show, in der wir besondere Sportler vorstellen, berühmte Sportler, ehemalige erfolgreiche oder auch aktive Sportler, die uns was zu erzählen haben. Mein Name ist Konrad Oeckel und bei mir heute in der Sendung ist Wojciech Cziszcz. Noch aktiver paralympischer Goldmedaillengewinner in der Leichtathletik. 100 Meter, 200 Meter, Weitsprung, alles, was es da so gibt. Hallo, Wojciech.
Hallo, grüß dich.
Wojciech, wir müssen natürlich über das ganze paralympische Sportartengewese, was es da so gibt, sprechen. Aber zuerst mal, du warst nicht immer ein paralympischer Sportler. Am Anfang deiner Karriere warst du Fußballer und zwar auch durchaus mit Ambitionen in Richtung Profifußball. Was ist denn deine erste Station gewesen?
Ja, das stimmt. Ich denke mal, genauso wie viele Millionen andere Kiddies, den großen Traum gehabt, irgendwann mal Fußballprofi zu werden und habe natürlich alles dran gesetzt, dass ich das auch irgendwann mal schaffe. Und im zarten Alter von 21 war es dann soweit und ich konnte meinen ersten Profivertrag unterschreiben, damals noch bei Fortuna Köln. Dann aber leider, bevor ich quasi meinen neuen Arbeitsplatz antreten konnte, war es dann leider Gottes bei meinem letzten Spiel für einen Amateurverein so, dass ich schwer im Knie getroffen wurde vom Torwart und es zu einer schweren Verletzung kam und diese Verletzung nach 8 Stunden hätte operiert werden müssen und das hat man leider nicht getan, sodass ich dann meinen gesamten Unterschenkel verloren habe.
Also um das mal langsam aufzuarbeiten, es ist also eine Verletzung gewesen, die in einem ganz normalen Fußballspiel passiert, die also theoretisch auch in jedem Bundesligaspiel passieren könnte, was man heute im Fernsehen guckt.
Genauso ist es. Ich habe eine Verletzung bekommen, die sich Compartment-Syndrom nennt und es war dann so, dass, wie gesagt, die Blutzufuhr unterbrochen wurde zum Unterschenkel. Das kommt natürlich nicht häufig vor im Fußball, dass man so schwer verletzt wird. Aber es war bei mir der Fall und wie ich sagte, man hätte diese Verletzung sehr rasch behandeln müssen. Und das hat leider bei mir zu lange gedauert.
Da muss man jetzt trotzdem sich mal überlegen, die Blutzufuhr wird unterbrochen. Das heißt also, da muss wirklich da eine ordentliche Sense vorgelegen haben. Du hast gesagt, das war der Torwart. Wie ist der endlich reingesprungen? Also ich meine, der muss doch quasi mit beiden Beinen voraus und, keine Ahnung, mit offenem Messer quasi an der Fußsohle gesprungen sein.
Ja, der Torwart ist mir mit gestrecktem Bein ins Knie geflogen. War natürlich ein Torwart, sprich ein bisschen größer, ein bisschen schwerer. Und das war gerade auf meinem Standbein, auf dem ich mich befunden habe, sodass ich quasi voll erwischt wurde und es dann zu einer Ruptur der Arterie und Vene gekommen ist und ich diese dann quasi dann zur Einblutung geführt hat und dann, wie gesagt, schnell hätte operiert sein müssen, aber das, wie ich sagte, ist nicht geschehen.
Ja, da müssen wir daran trotzdem nochmal ansetzen. Das ist eine Verletzung, die ist ja, du hast es schon gesagt, beim Fußball nicht alltäglich, aber trotzdem laufen ja auf Fußballplätzen überall auch Mediziner rum. Das muss doch jemand mal erkannt haben, um was für eine schwere Verletzung sich das handelt. Wie ist das überhaupt gekommen, dass man diese, sagen wir mal, für deutsche Verhältnisse ja wirklich lange Zeit von 8 Stunden, die für die Operation Zeit eben noch sind, dass eben das nicht eingehalten wurde und deine Operation erst danach erfolgt ist?
Ja, es ist so, dass ich schon relativ schnell danach im Krankenhaus war, auch diese Verletzung schnell diagnostiziert wurde. Allerdings ein Gefäßchirurg, der dafür benötigt wurde, wurde nicht im ersten Krankenhaus gefunden. Es gab einfach keinen, das war ein kleines Krankenhaus. Dann hat man mich in ein anderes Krankenhaus geschickt und hat dort mich liegen lassen, weil ein Notfall noch dazwischen kam und mir dann nach ein paar Stunden gesagt, es wäre besser, wenn wir noch weiterfahren in ein drittes Krankenhaus. Und in dem dritten Krankenhaus hat es dann nun einmal doch schon etwas länger gedauert, bis ein Gefäßchirurg dann zur Stelle war. Und das war dann, wie gesagt, zu lange. Von daher, man hat immer von einer Verkettung unglücklicher Umstände gesprochen, die dann dazu geführt haben, dass mein Bein amputiert wurde.
Aber tut mir leid, das klingt ja für mich wie ein komplettes medizinisches Versagen. Also erstmal 3 Kliniken mit so einer Verletzung abzukappeln und dann hast du gerade gesagt, musstest du mit dem Taxi fahren oder was? Warum bist du nicht geflogen?
Nein, ich bin intubiert beatmet gewesen zu dieser Zeit. Das bedeutet, ich habe schon fleißig geschlafen und wurde mit dem Rettungsdienst von A nach B gebracht. Aber es ist schon richtig, wenn man mich damals mit dem Hubschrauber sofort verlegt hätte, auch auf dem Fußballplatz abgeholt hätte, was auch gang und gäbe ist bei so einer Verletzung, dass man einen Patienten, der keinen Fußpuls hat, mit dem Rettungshubschrauber abholt, dann wäre das natürlich so nicht geschehen.
Ja, und wenn man das jetzt mal zurückverfolgt, wenn das bei dir so geschehen wäre, dann hättest du jetzt deine Behinderung nicht. Du bist jetzt überhalb des Knies amputiert. Das ist dann auch klar gewesen, als du im dritten Krankenhaus dann endlich aufgewacht bist. Da war dann klar, das Bein ist nicht mehr zu retten, oder?
Nein, das hat sich gezogen über mehrere Tage. Insgesamt, ich glaube, 9 Tage hat es gedauert, bis man dann die Entscheidung gefällt hat. Es muss amputiert werden. Wir haben uns oder ich habe mich dann noch einmal auf eigenen Wunsch verlegen lassen in ein anderes Krankenhaus und habe dann sofort dort die ernüchternde Diagnose bekommen, man muss so schnell wie möglich amputieren. Und also ungefähr nach 9 oder 10 Tagen war es dann soweit, dass man gesagt hat, okay, wir müssen handeln.
Was ist das für ein Gefühl als junger Sportler? Ich meine, du hattest deine Fußballerlaufbahn genau vor Augen. Du warst bei Fortuna Köln schon als Spieler unter Vertrag und hättest da in der nächsten Saison starten können. Das heißt auf der anderen Seite auch Regionalliga mit Blick auf die zweite Liga. Das ist doch der extrem schlimmste Rückschlag, den man sich überhaupt vorstellen kann, oder?
Genau, also das war für mich als jungen Menschen natürlich ein ganz, ganz schwerer Schlag. Es war nicht einfach zurückzukommen, aber da hat mir kurze Zeit nach der Amputation der Behindertensport sehr, sehr geholfen, denn man muss sich vorstellen, ich schwebte in einem luftleeren Raum und wusste nicht wohin und auf einmal ging eine Tür auf und das war der Behindertensport und ich war es gewohnt, hart zu trainieren und habe dann schon circa ja 6 Wochen, 7 Wochen nach der Amputation in der Reha wahrgenommen. Es gibt den Behindertensport und habe dort schon direkt angefangen, Sport zu machen und wieder zu trainieren, um zurückzukommen.
Ab wann hast du dich entschlossen, das auch richtig als Leistungssport zu verfolgen und nicht einfach mal nur nebenbei zum Fit bleiben?
Ja, das war schon nach diesen 6 Wochen. Also ich habe da ein Video gesehen von den Paralympics in Barcelona, war das damals, und habe mir klar gesagt, da möchte ich hin. Ich möchte irgendwann mal in ein Stadion einlaufen, was voll und ausverkauft ist und die Leute begeistert sind. Und seit diesem Tag, ich wusste noch nicht einmal, was ich machen möchte, aber ich habe schon nach 6 Wochen klar zu mir selbst gesagt, okay, das ist dein neues Ziel, da willst du hin und da wirst du jetzt hin arbeiten.
Ja, und das hast du auch ziemlich gut geschafft, denn es hat nicht mal ein Jahr gedauert, dann warst du schon deutscher Meister. Wann ist bei dir die Entscheidung gereift, dass du vor allen Dingen Weitsprung und dann die Sprintdisziplin 100 und 200 Meter in Angriff nehmen wirst? Denn als Fußballer hättest du doch eigentlich auch eine gute Ausdauer gehabt, um, sagen wir mal, längere Distanzen vielleicht zu laufen.
Ja, zu einem war es dann so, als Fußballer hat man immer Stärken und Schwächen und eine Stärke von mir war die Schnelligkeit. Das heißt, es war dann relativ naheliegend, dass ich dann im Kurzsprint dann an den Start gehe. Weitsprung hat sich entwickelt, war eine Herausforderung, weil es eine technische Hürde ist, die man dann auch später mit der Geschichte angehen muss. Man sollte über die Prothese springen, das habe ich quasi auch mitentwickelt damals. All die Dinge, die haben halt riesig Spaß gemacht und es war eine tolle Herausforderung, sich dem zu stellen und deswegen war für mich so circa nach dem ersten Tag, an dem ich die Sportprothese angezogen habe, klar, ich möchte Sprinter werden. Es gab leider kein Fußballteam damals, was dem ich mich anschließen hätte können. Von daher war für mich klar, okay, ich werde Sprinter.
Das war auch wirklich keine schlechte Entscheidung, denn ich habe es gerade schon gesagt, keine 10 Monate später bist du bei den deutschen Meisterschaften gestartet und hast gleich den 100-Meter-Lauf und den Weitsprung gewonnen. Und was für mich aber wirklich völlig unvorstellbar ist, du hast auch gleich noch deutsche Rekorde aufgestellt in beiden Disziplinen. War dir das irgendwie vor diesen Meisterschaften bewusst, dass du nicht nur gut drauf bist und Spaß hast an der ganzen Nummer, sondern dass du leistungsmäßig so dermaßen in der Spitze schon dabei bist?
Nein, absolut nicht. Das war ja so, dass ich da wirklich überhaupt keine Ahnung hatte. Ich hatte mal das eine oder andere Training mit Leichtathleten absolviert, aber ich hatte von Wettkämpfen oder Ähnlichem keine Ahnung. Und dann stehst du da bei den deutschen Meisterschaften und weißt nicht mal genau, wie du dich an die Linie zu stellen hast. Und dann rennst du einfach los und gewinnst direkt mit deutschem Rekord und gehst dann am Weitsprung vorbei und sagst, ach komm, da will ich mal mitspringen und springst direkt einen neuen deutschen Rekord. Das war für mich absolut ein Highlight in meinem Leben und eine super Überraschung. Und da war mir aber klar, die Paralympics sind in 2 Jahren und ich habe noch einiges vor mir. Ich habe noch einiges zu trainieren, aber die Motivation war da und der Weg war geebnet.
Und bei uns auf meinsportradio.de geht's gleich weiter. Wir sprechen mit Wojciech Cisch über seine Erfolge, über die großen Rückschläge, die es im Leben eines im Behindertensport nun mal so gibt. Wir haben es gerade schon gehört, die Paralympics 2004 in Athen standen an und das gibt's bei uns gleich.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Ihr hört meinsportradio.de mit Sports Heroes, unserer Sendung, wo wir tolle Sportler vorstellen, einzigartige Sportler vorstellen. Und bei uns ist heute Wojciech Cisch in der Sendung, mehrmaliger Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen in der Leichtathletik, 100 Meter, 200 Meter Sprint und Weitsprung. Und wir haben gerade schon gehört, wie aus einem wirklich gesunden Fußballer durch ein brutales Foul und einige ärztliche Behandlungsfehler dann am Ende ein paralympischer Sportler wird. Wojciech, du hast gerade eben erzählt, du bist bei den deutschen Meisterschaften 2002 mit deutschem Rekord quasi als neuer Stern am deutschen paralympischen Leichtathletikhimmel aufgegangen und hast dich dann entschlossen, natürlich an den nächsten Paralympischen Spielen 2004 in Athen teilzunehmen. Wie ist denn die Zeit verlaufen zwischen den deutschen Meisterschaften 2002 und dann den Paralympischen Spielen?
Ja, die ist sehr schnell verlaufen. Zwischendurch gab es noch Europameisterschaften, bei denen ich teilnehmen durfte, in denen ich sehr, sehr viel Lehrgeld zahlen musste, denn da stimmte noch ein bisschen die Abstimmung mit meinem Körper und Prothese nicht. Das heißt, beim Sprint, ich war etwas angeschlagen, flog mir die Prothese 2-mal weg, sowohl bei 100 und 200 Metern. Man muss sich vorstellen, so nach 30 Metern dachte ich, mein Gott, die Prothese kennst du doch, die ist so 2-3 Meter in Front. Und das war mein eigenes Bein, was mir weggeflogen ist. Und danach gab es dann den harten Aufprall. Aber es gab dann auch schon wieder einen ersten internationalen Erfolg. Ich wurde auch Europameister im Weitsprung in diesem Jahr und konnte mich weiter gut entwickeln und habe mich natürlich sehr, sehr gefreut, als ich dann kurze Zeit später auch die Qualifikation für die Paralympics offiziell erreicht habe und die Weiten und die Zeiten errungen habe und dann natürlich die offizielle Einladung kam vom Verband, dass man dann zu den Paralympics nach Athen darf.
Trotzdem muss man ja sagen, als du nach Athen gefahren bist, und bitte sei mir nicht böse, du warst ja eigentlich ein völliger Nobody. Also eigentlich hatte dich ja gar keiner auf dem Zettel. Vielleicht einige ganz gewiefte Insider, die deine Vorleistung so ein bisschen beobachtet haben. Und dann bist du zu den Paralympischen Spielen gekommen und hast da aber mal so richtig schön abgesahnt.
Ja, es war schon so, dass natürlich, ich war zwar Europameister, allerdings war da das Feld aus Europa nicht so stark. Man muss sich vorstellen, dass sehr viele gute Athleten auch aus Übersee kommen. Und mir war klar, also ich werde jetzt in Athen keine Medaillen holen, aber ich wollte einfach den Moment genießen. Ich wollte dabei sein und ich wollte mein Bestes geben. Und dass ich dann auch sofort 3 Goldmedaillen geholt habe, 100, 200 Meter und Weitsprung und mit jeweils 2 neuen Weltrekorden auch, und einem paralympischen Rekord, war für mich vollkommen irreal in diesem Augenblick. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Es war natürlich ein unglaublicher Moment, den ich bis heute noch sehr intensiv spüren kann, wenn ich mich daran erinnere, und der nie aus meinem Leben verschwinden wird.
Wie hat denn damals dein Konkurrenzfeld reagiert? Ich meine, da waren doch mit Sicherheit auch einige Top-Favoriten dabei, denen du dann richtig die Butter vom Brot genommen hast. Gab es da irgendwie vielleicht auch ein paar feindselige Äußerungen oder ist man in der paralympischen Szene dann eher so ein bisschen brüderlicher unterwegs?
Ganz im Gegenteil. Es war natürlich schon sehr irritierend, dass da einer kam und sofort 3 Goldmedaillen abgeräumt und dann noch auch sein Mundwerk ziemlich weit aufgemacht hat, weil er gesagt hat, ich trainiere nun mal professionell, andere tun das nicht. Und das war auch gerade in Athen noch der Fall, dass viele Sportler den Sport nebenbei gemacht haben, 2-3 Mal in der Woche trainiert haben, und das sind für mich keine Leistungssportler. Ich habe täglich 2-mal trainiert und habe das auch kundgetan, und da gab es natürlich die eine oder andere Irritation, mit der ich aber sehr gut leben konnte.
Also das heißt, sagen wir mal, öffentliche Anfeindung vielleicht weniger, aber du hast gerade angesprochen, deine Trainingsumfänge, die du da realisierst, zweimal am Tag trainieren, das ist ja wirklich, ich sage mal, so dermaßen Leistungssport, dass du da hinter olympischen Sportlern überhaupt nicht zurückstehst. Dennoch laufen ja die Paralympics immer so ein bisschen hinten dran. Eigentlich nicht ganz verständlich, oder?
Ach, ich denke, die Entwicklung hat sich jetzt doch zum Positiven gewandt. Wir sind noch lange nicht, ich sag mal, berechtigt, was die Fernsehzeiten angeht oder die Präsentation der Olympischen wie der Paralympischen Spiele. Aber wir sind auf einem guten Weg. Die Wahrnehmung ist seit Sydney stetig gewachsen und wir haben mittlerweile viele Sportler, die davon leben können, viele Leistungssportler, die nichts anderes tun. Und von daher, denke ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg, international wahrgenommen zu werden und präsentiert zu werden.
Ich meine, da lebt natürlich der Sport auch davon, dass er solche Aushängeschilder wie dich hat, denn du bist jetzt nicht nur in Athen mit 3 Goldmedaillen nach Hause gegangen, sondern hast die gleichen Disziplinen, also 100 und 200 Meter Sprint und den Weitsprung dann auch noch bei den Europameisterschaften 2005 und bei den Weltmeisterschaften 2006 geholt. Gab es dann überhaupt noch Gegner, die sich mit dir messen wollten oder haben die alle gleich gesagt, okay, wenn Wojciech da ist, brauchen wir gar nicht mehr anzutreten?
Schön wär's gewesen, ganz im Gegenteil. Die waren ja alle total heiß drauf und haben mich immer gepusht zu neuen Leistungen, denn das ist nun mal im Sprint und im Weitsprung so, man steht sich gegenüber und man läuft gegeneinander und jeder gibt sein Bestes und ein falscher Schritt oder ein falscher Tag und schon ist man natürlich seinen Titel los. Ich war immer extremst unter Druck, weil jeder erwartet hat, du musst ja gewinnen, aber ich konnte es gut handeln und es hat immer wieder Riesenspaß gemacht, sich zu messen.
Du sagst gerade ein falscher Schritt. Es gibt diese schöne Anekdote. Du hast vorhin schon mal gesagt, dass du am Anfang deiner Karriere mit dem Material zu kämpfen hattest. Das ist aber später auch nochmal passiert. Unter anderem hast du in 2009 in Bangalore das 200-Meter-Finale nicht gewonnen, weil auch da am Ausgang von der Kurve dich deine Prothese überholt hat. Ich hätte eigentlich jetzt gedacht, dass die Technik inzwischen so weit an dich angepasst ist, dass das nicht mehr passieren kann.
Ja, es ist so, dass man natürlich permanent wieder neue Sachen austestet und gerade auch in Bangalore, man muss sich vorstellen, da war ich wirklich unterwegs, so einen neuen Weltrekord aufzustellen, war topfit und habe dann eine Prothese gebaut bekommen von meinem Orthopädie-Mechaniker, die war wirklich grandios. Allerdings habe ich persönlich unterschätzt, dass in Bangalore die Luftfeuchtigkeit und die Hitze so groß waren, dass ich einfach Haftungsprobleme bekam mit der Prothese und diese dann natürlich dann flöten gegangen ist. Eine Sache, die sehr, sehr wehgetan hat, aber damit muss man leben. Das sind Rückschläge, mit die einen wieder weiterbringen und ja, in der Folgezeit ist mir so etwas dann nicht mehr passiert.
Also es ist tatsächlich so, dass da die äußeren Einwirkungen, ja, warme Temperaturen, hohe Luftfeuchtigkeit, die Prothesen soweit noch beeinflussen können. Da sieht man mal, um was für fortgeschrittenes Material sich das dabei handelt und wie empfindlich das alles ist. Eine ganz wichtige Frage habe ich noch an dich, Wojciech, und zwar sieht man bei dir relativ wenig Medaillen in der Staffel, was mich eigentlich wundert, da du der überragende Sprinter auf jeden Fall der letzten 10 Jahre eigentlich bist in Deutschland. Was ist denn in der Staffel das Problem? Magst du sie nicht? Ist das kein deutsches Disziplin, was ist da das Problem?
Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben leider Gottes nicht häufig genug genügend Athleten an den Start bringen können, um eine Staffel zu laufen. In der paralympischen amputierten Staffel muss man sich vorstellen, ist man nur konkurrenzfähig, wenn man sehr, ich sag mal, geringe Behinderungsarten am Start hat. Das bedeutet, man muss sich vorstellen, der schnellste Sprinter der Paralympics ist ein armamputierter Sprinter. Das sind die Jungs mit 2 Beinen, die noch richtig Gas geben können. Danach folgen Unterschenkelamputierte und ganz am Schluss kommen dann Oberschenkelamputierte Athleten. Das sind die langsamsten und zu denen gehöre ich, weil da natürlich am meisten fehlt. Jetzt war es aber so, dass wir in Deutschland relativ wenig gute Armamputierte wie Unterschenkelamputierte Sprinter haben, die auch von der Anzahl her da waren. Sprich, wir haben 1-2 immer gute gehabt, aber das hat natürlich dann nicht für eine Staffel ausgereicht. Und deswegen sind wir nicht häufig genug an den Start gekommen. Aber in der Zeit, in der wir es geschafft haben, eine Staffel an den Start zu bringen, haben wir auch immer was gerissen.
Und an der Stelle machen wir mal noch einen kurzen Break, denn wir reden gleich mit Wojciech Tisch darüber, wie sich das alles überhaupt aufteilt bei den Olympischen Spielen, die ganzen verschiedenen Klassen, die es da so gibt. Das klang ja jetzt gerade eben schon mal an, aber da müssen wir gleich noch mal ein bisschen eintauchen. Ihr hört meinsportradio.de mit den Sports Heroes.
Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, 2 Stunden live auf meinsportradio.de.
Ihr hört meinsportradio.de. Die Sports Heroes sind wieder am Start und heute bei uns in der Show Wojciech Tisch, mehrmaliger Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen in der Leichtathletik. Und Wojciech, das erste ganz, ganz wichtige Ding, was wir jetzt mal besprechen müssen, es geht ja vor allen Dingen um, ja, wie sage ich es am besten, die verschiedenen Klassen. Es sind tatsächlich Klassen, die in der Leichtathletik bei den Paralympics da gestartet werden. Du bist T42, was heißt das?
T42 bedeutet, ich gehöre der Klasse der Oberschenkelamputierten an. Man muss sich vorstellen, es wäre natürlich unfair, einen Armamputierten gegen einen Beinamputierten laufen zu lassen, weil der eine die Vorteile und der andere die Nachteile hat. Deswegen hat man bei den Paralympics verschiedene Behinderungsklassen eingerichtet. Und ich gehöre zu der Klasse der Oberschenkelamputierten an.
Und wenn ich mir jetzt mal angucke bei der Staffel zum Beispiel, wir hatten ja gerade vorher über die Staffel gesprochen, du hast so gesagt, dass man da eher, sagen wir mal, wenig behinderte Sportler braucht, so gruselig sich das anhören mag. Da wird aber zum Beispiel in T42 bis T46 gelaufen. Was bedeutet das jetzt? Das heißt, dass da auch die Unterschenkel, also die unterhalb vom Knie Amputierten, zusammen mit den Oberschenkelamputierten laufen, oder?
Genau, also theoretisch ist es so, dass ein Armamputierter und 3 Unterschenkelamputierte laufen. Mhm. Aber wenn man keine 3 Unterschenkelamputierte hat, dann müssen halt Oberschenkel ran. Das heißt, da gibt es natürlich schon enorme qualitative Unterschiede, alleine nur durch die Behinderungsklassen. Das heißt, da ist so ein bisschen der Fairness-Gedanke außer Acht gelassen. Es ist einfach nur wichtig, dass man so viele wie möglich an den Start bringt und dann natürlich so gute Sprinter wie möglich. Und gut bedeutet hier nicht einfach gut trainiert, sondern auch im Sinne der Behinderung. Je geringer die Behinderung, desto besser. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil es für den Zuschauer nicht so einfach ist nachzuvollziehen, denn man hat dann seitens der Organisatoren auch ein Punktesystem eingeführt, um verschiedene Behinderungsklassen dann zusammenzulegen, sprich dieses Abenteuer zu wagen. Wie ist das denn, wenn ein Armamputierter gegen einen Unterschenkelamputierten springt und man dann irgendwelche Punkte zusammenzählt? Also ein totales Chaos, was mich auch, um ehrlich zu sein, die Goldmedaille in London gekostet hat, weil wir gegen Unterschenkelamputierte springen mussten und wir dann da ein vollkommen falsches, was auch mittlerweile zugegeben wurde, Umrechnungssystem hatten, was fehlerhaft war. Das heißt, man kehrt jetzt wieder zurück zu der Tatsache, dass man einzelne Klassen für sich starten lässt und die Athleten sich so gegeneinander messen können.
Ja, da muss ich nochmal kurz einhaken. Also vor allen Dingen muss man ja dann euch ganz extrem Respekt zollen, denn eure 4x100-Meter-Staffel, die in London 2012 bei den Paralympischen Spielen Bronze gewonnen hat, da waren mit dem Kollegen Heinrich Popov und dir 2 Oberschenkelamputierte dabei. Das heißt also eigentlich 2 extrem schwere Behindertenklassen und ihr habt euch trotzdem durchgesetzt gegen eure Konkurrenz. Das ist doch eine wahnsinnige Leistung, oder?
Ja, es war schon eine lustige Geschichte. Wir sind, glaube ich, 5. geworden und dann wurden, 5. sind wir geworden und es wurden noch 2 disqualifiziert. Von daher kam es sehr glücklich zu unserer Medaille. War natürlich auch eine schöne Erfahrung bei den Paralympics, eine Staffelmedaille. Das war meine erste zu erreichen. Von daher, war schon nicht übel.
Ja, es ist natürlich immer schön, wenn das ein bisschen unverhofft kommt, aber ich möchte vor allen Dingen auch nochmal auf das Punktesystem zu sprechen kommen, was du gerade schon mal angerissen hast. Da hat sich vor allen Dingen dein Trainer auch mal so richtig schön, beziehungsweise dein Trainer, das ist eigentlich mehr so eine Art Abteilungsleiter im Deutschen Behindertensportverband, der sich um die Leichtathletik kümmert, Ralf Otto war das damals, der hat sich aufgeregt ohne Ende, denn bei den Sommerparalympischen Spielen in Peking 2008, da bist du ja auch nochmal Goldmedaillengewinner im Weitsprung geworden, musstest aber quasi bei der Qualifikation so schlecht wie möglich springen, damit dir deine gute Quali-Weite dann nicht noch zum Verhängnis wird. Das ist dann schon ein bisschen unvorstellbar, oder?
Ja, also totaler Schwachsinn. Wie gesagt, die Organisatoren, gerade wenn es um internationale Wettkämpfe geht und Listen geht, sind absolut nicht zeitgemäß. Das heißt, viel wird mit Ehrenämtern gemacht und wenn nicht, dann sind auf den Positionen keine Fachleute, die wirklich der Zeit folgen. Man muss sich vorstellen, die Listen, es ist so, dass diese Punktesysteme, die eingeführt wurden, sich an Weltrekorden messen. Das bedeutet, wenn ein Athlet wirklich sehr gut ist und vorher einen Weltrekord springen oder laufen würde, dann würde er sich ins eigene Fleisch schneiden, weil diese Punktesysteme es ihm dann schwerer machen würden, bei den Paralympischen Spielen eine Goldmedaille zu gewinnen. Deswegen sind viele Athleten mit angezogener Handbremse gelaufen oder gesprungen, weil sie sich die Chance wahren wollten, in Peking natürlich eine gute Platzierung zu bekommen. Also da sieht man diese Schwachsinnseinführung von diesen Punktetabellen. Da hat man auch seitens der Organisation des Internationalen Paralympischen Komitees total versagt.
Vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal vor Augen hält, deine Quali-Weite waren damals 5,88 Meter und im Wettkampf selber bist du gleich am Anfang erstmal mit 6,50 Meter einen absoluten Rekord gesprungen. 27 Zentimeter hast du deinen eigenen Weltrekord damals verbessert. Da muss man doch ganz klar sagen, du hast in der Quali mit Absicht die Handbremse angezogen gelassen, oder?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich habe zum Glück auch profitiert von dieser, ich sag mal, Inkompetenz des Deutschen Behindertensportverbandes, der meinen Weltrekord, den ich auch hier in Deutschland gesprungen bin, nicht weitergeleitet hat an den Internationalen Paralympischen Komitee. Also ich habe ihm gesagt, ich pfeife drauf, ich gehe Vollgas. Und ich habe vor Peking einen Weltrekord aufgestellt mit 6,35. Und der wurde aber nicht anerkannt, weil ich weil man keine Dopingkontrolleure informiert hatte, dass sie mich dann auch bitte kontrollieren sollten. Ich bin sogar zu den Kontrolleuren hin und habe gesagt, bitte kontrolliert mich doch, dass mein Weltrekord anerkannt wird. Aber da hat man nur mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, wenn ich das bezahle, dann macht man. Im Nachgang, wie gesagt, diese Inkompetenz hat, dann auch dazu geführt, dass ich meinen Weltrekord nicht vorher verbessern durfte oder konnte. Und somit kam dann diese große Differenz zustande, dass ich um 27 Zentimeter dann meinen Weltrekord verbessern konnte.
Ja, und du bist dann 2008 in Peking noch, wie gesagt, nochmal Paralympiasieger im Weitsprung geworden. Das ist deine letzte Goldmedaille gewesen. Du bist dann in London angetreten, über vier Disziplinen, 200 Meter, 100 Meter, 4x100 Meter Staffel und Weitsprung, hat am Ende nur, muss man in Anführungszeichen fast schon sagen, zu Silber und zweimal Bronze gereicht. Silbermedaille vor allen Dingen hinter deinem Kollegen Markus Rehm, über den reden wir gleich noch. Was ich gerne wissen möchte, ist das für dich auch jetzt so eine Art persönliche Motivation, jetzt nochmal zurückzukommen und es den Leuten zu zeigen, wie sieht's mit 2016 und Rio aus?
2016 in Rio werde ich auf einem Segelkatamaran die Welt umrunden und Prothesen bauen für Menschen, die sich keine leisten können. Also ich habe mit dem Leistungssport schon letztes Jahr abgeschlossen und bin auch sehr, sehr glücklich über die Zeit, über die Vergangenheit, über die Zeit, die ich im Behindertensport hatte. Bin aber jetzt natürlich auch voller Motivation für neue Taten und habe somit dem Behindertensport quasi Ade gesagt.
Aber du bist natürlich trotzdem der Szene immer noch verbunden, ist ja auch ganz logisch, denn du bist auf jeden Fall Teil der Szene, sagen wir mal, als erfolgreichster deutscher Behindertensportler aller Zeiten oder auf jeden Fall einer der erfolgreichsten. Deswegen, jetzt kommen wir nochmal auf deinen Kollegen Markus Rehm, der ist ja Unterschenkel amputiert, hat sich also mit dir auch einige Duelle geliefert, denn wir haben es ja vorhin schon gehört, die Weitsprungklassen sind ja dann auch irgendwann zusammengelegt worden. Aber jetzt hat der Markus Rehm das geschafft, dass er nämlich bei den nicht behinderten Sportlern bei der deutschen Meisterschaft angetreten ist und gleich erstmal die nationale Konkurrenz da um Christian Reif und wie sie alle heißen, in die Schranken verwiesen hat und am Ende gewonnen hat. Und dann ging aber erstmal das große Trara los. Der Verband hat sich nicht eindeutig geäußert. Wie hast du das damals gesehen?
Ja, auch wiederum natürlich seitens des Verbandes eklatante Fehler, die gemacht wurden. Man muss sich vorstellen, dass die Stärke von Markus ja nicht über Nacht gekommen ist, sondern über Jahre gab es schon den Hinweis an den Verband, schaut doch mal, dieser Junge wird irgendwann bei den Nichtbehinderten springen und versucht doch mal und so weiter und so fort. Diese Informationen wurden permanent ignoriert und als es dann hieß, der springt oder der hat die Quali, gesprungen für die deutschen Meisterschaften der Nichtbehinderten. Da war natürlich das Erstaunen groß und keiner wusste genau, darf er oder darf er nicht. Und dann der Höhepunkt der Inkompetenz war ja dann, dass er unter Vorbehalt gesprungen ist bei den Deutschen und dann auf einmal es hieß, ja, es werden Daten erhoben, die innerhalb von bis zum nächsten Jahr ausgewertet werden, und auf einmal springt der Junge die Quali für die EM, und dann waren natürlich alle platt, und dann wurden Datenerhebungen, die angeblich hätten ein Jahr gedauert, um sie auszuwerten, in 3 Tagen ausgewertet, und es wurden keine klaren Fakten geschaffen, sondern Vermutungen angestellt, und aufgrund von Vermutungen durfte der Markus dann nicht mit, und das ist natürlich in der heutigen Zeit absolut für mich peinlich, seitens des DLV und seitens des Behindertensportverbandes, was da abgegangen ist. Da hätte es viel früher zu einer Kooperation kommen müssen, viel früher Entscheidungen getroffen werden müssen. Und dann hätte der Markus natürlich, egal mit welcher Entscheidung, wenn sie begründet ist, absolut leben können. Aber so kam es dann zu großen Diskussionen, die ins Nirvana führen.
Ja, du sagst es gerade richtig, man kann schon dem Verband da ein bisschen Versagen vorwerfen, und es ist nicht nur der Leichtathletikverband der Nichtbehinderten, sondern auch der Behindertensportverband, die da nicht so richtig eingehakt haben. Vor allen Dingen ist das für mich immer so ein bisschen unvorstellbar, weil wir müssen uns doch nur das Beispiel Oscar Pistorius angucken. Wenn man jetzt mal von dessen privaten Problemen und Verfehlungen und Urteilen mal absieht, ist der 2012 in London auch bei den Nichtbehinderten gestartet, und da hat sich eigentlich keiner aufgeregt. Warum ist jetzt dieser Fall Markus Rehm so aufgebauscht worden in der Öffentlichkeit? Kannst du das irgendwie erklären?
Ja, kann ich, denn es gibt einen Präsidenten, Herrn Prokop vom Deutschen Leichtathletikverband, der eine persönliche Abneigung gegen behinderte Sportler hat, im Sinne dessen, dass sie teilnehmen an nichtbehinderten Sportevents. Das heißt, er sieht die Trennung noch als genau das richtige Mittel. Die sollen schön bei den Paralympics starten und uns in Ruhe lassen. Das ist seine persönliche Meinung. Und diese persönliche Meinung hatte entscheidenden Einfluss darauf, dass man nicht hinter einem Athleten Markus Rehm steht. Und das ist natürlich zu bedauern. Das ist nicht zeitgemäß. Man muss sich mit der Thematik auseinandersetzen. Man muss ganz klare Fakten schaffen, ob wirklich ein Vorteil vorliegt oder nicht, und aufgrund dessen dann eine Entscheidung fällen. Aber das, was da geschehen ist, sind einfach nur persönliche Präferenzen, die überhaupt keine Faktenlage beinhalten, und das ist natürlich einfach nur peinlich und wirklich schade für einen Athleten.
Jetzt muss man hinten raus mal fragen, du hast ja bestimmt auch ab und zu mal Berührungspunkte gehabt mit den nichtbehinderten Sportlern. Markus Rehm ist ja da nicht das einzige Beispiel. Jetzt sagst du, es hängt viel von dem Chef vom Leichtathletikverband ab, von dem Herrn Prokop. Hast du mal vielleicht auch Kontakt oder einige Meinungen gehört von den nichtbehinderten Kollegen, die vielleicht auch gerade im Weitsprung und in den Sprintdisziplinen unterwegs sind?
Ja, also der Großteil der Meinungen ist natürlich auch sehr klar, wenn es einen wirklichen Vorteil geben sollte, dann ist es natürlich nicht fair. Und da wäre auch der Markus der erste, der sagen würde, okay, dann macht es auch keinen Sinn. Ich möchte mich nicht mit jemandem messen, wenn ich einen unerlaubten Vorteil habe. Und so war auch wie gesagt der Großteil der Wahrnehmung seitens der Athleten, die gesagt haben, klar, wenn kein Vorteil besteht, warum nicht? Man hat es ja auch im Interview mit Christian Reif gesehen, der sich ganz klar auch dafür geäußert hat. Also, mein Gott, wir werden das auf der Bahn austragen, der weiter springt, gewinnt und Punkt. Und er hat das absolut akzeptiert. Da gab es auch Auftritte im Sportstudio etc. Leider nicht seitens der Funktionäre, und wie gesagt, da wollte dann auf einmal jeder seinen Senf dazu geben, der auch überhaupt keine Ahnung hat von der Materie, und mit diesem Ausgang, und wie gesagt, das hat mich schon sehr, sehr enttäuscht, und ich habe jetzt persönlich mich nicht an Herrn Prokop gewandt, um das zu diskutieren, denn es geht nicht um meine Person, aber ich kann dir sagen, wenn ich das gewesen wäre, dann wäre ich jetzt, ich sag mal, nicht so ruhig geblieben wie der Markus. Der Markus hat sehr besonnen reagiert. Ich bin da eher der impulsive Typ und da hätte es dann schon noch ein bisschen mehr Reibungspunkte gegeben.
Wo siehst du zukünftig die Ansatzpunkte? Ich meine, auch wenn es jetzt ein bisschen gemein klingt, aber die Leute, die im Verband jetzt was zu sagen haben, sind dann auch irgendwann mal Rentner und dann kommen jüngere Leute nach. Ist das vielleicht sogar was für dich? Kannst du da vielleicht persönlich auch was ändern als Verbandsfunktionär?
Also hoffentlich ist das bald soweit, dass dann auch wirklich Köpfe an den entscheidenden Positionen sitzen, die auch ein bisschen was bewegen und auch, wie gesagt, zeitgemäß denken. Es ist für mich nicht denkbar, dass ich in diese Richtung gehe, denn ich habe andere Ziele, ich habe andere intensive Bemühungen, was auf die Beine zu stellen, was eigentlich relativ oder wirklich schon sehr, sehr erfolgreich ist mit dem Projekt Sailing for Handicaps. Das vereinnahmt mich absolut total und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn alsbald natürlich Menschen an entscheidenden Positionen beim Verband, beim Ort DLV oder Binnensportverband ist, sitzen, die wirklich sich der Sache gründlich annehmen und all das Know-how, was zeitgemäß ist, auch nutzen, um Athleten oder gemeinsam mit Athleten den richtigen Weg zu finden.
Na, Wojtek, dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du jetzt deine Meinung so schonungslos da auch kundgetan hast, denn ich denke mal, gerade in diesem Konflikt, der da von Verbandsseite aufgebaut wird, ist es wichtig, dass man da klar die Meinung sagt. Bei uns geht's jetzt gleich weiter, wir reden mal noch ein bisschen über Wojtek Tschisch als Privatmann, was er noch so für Ziele im Leben hat und so weiter und so fort. Das gibt's gleich hier bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. Meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter.
Ihr hört meinsportradio.de, die Sports Heroes, und Wojciech Tschisch ist bei uns in der Sendung. Goldmedaillengewinner bei den Paralympischen Spielen über 100, 200 Meter und im Weitsprung. Einer der besten Behindertensportler überhaupt in Deutschland. Ich freue mich natürlich, dass er hier ist. Und wir haben jetzt schon eine ganze Menge gehört von sportlicher Seite, aber wir haben noch gar nichts so richtig gelernt über den Privatmann Wojciech Tschisch. Wojciech, das erste ist, du bist in Polen geboren, aber relativ früh als Kind dann schon nach Deutschland gekommen. Wie ist denn deine Kindheit so abgelaufen in groben Bahnen?
Ja, ich bin mit 8 Jahren aus Polen nach Deutschland gekommen und habe dann natürlich sehr schnell die Sprache lernen können und hatte gewisse Anlaufschwierigkeiten in Deutschland, weil man sich natürlich auch integrieren muss. Aber der Fußball gab mir großen Halt und hat mir dann auch durch die gesamte Schulzeit immer die entscheidende Motivation gegeben, hey, komm, setz dich hin und lern ein bisschen, damit du länger die Zeit hast zu trainieren und vielleicht irgendwann den Durchbruch schaffst.
Was vielleicht auch unseren Hörern jetzt auffällt, bei dir klingt so ein leichter Akzent durch, so ein leichter pfälzischer Akzent, wie man das unter anderem auch bei unserem Lieblings polnischen Immigranten Miroslav Klose hören kann. Ihr seid auch privat relativ gut bekannt, ihr beiden, oder?
Ja, also wir sind dann irgendwann, nachdem ich mein Bein verloren habe, kam der Miro zu mir und hat auch seine Hilfe angeboten. Und ich bin sicher, dass auch bis heute, wenn irgendetwas wäre, er immer für mich da wäre.
Ja, du hast vor allen Dingen, um das Thema Fußball nochmal aufzunehmen, du bist immer noch aktiv, wenn es darum geht, irgendwelche Benefizspiele zu spielen. Also das heißt, du bleibst dem Fußball natürlich weiter erhalten, auch jetzt nach deinem Karriereende als aktiver paralympischer Sportler. Und vor allen Dingen hast du in einem Benefizspiel gegen Bayern München ein Tor geschossen. Wer stand damals im Tor? Hat er sich wenigstens geärgert?
Geärgert hat er sich nicht. Ich glaube, er hat sich eher gefreut, dass wir endlich mal ein Ding gemacht haben. Ja, das war natürlich ein Highlight, in der Allianz Arena gegen Bayern München zu spielen. Ich mag Fußball nach wie vor ganz arg, spiele sehr gerne Fußball und bin immer froh, wenn ich irgendwo ein bisschen auf dem Platz stehe und einfach mal wieder mit einer Mannschaft zusammen ein bisschen Gas geben kann. Das sind einfach Dinge, die auf die möchte ich nicht verzichten und freue mich immer wieder drauf.
Wer war damals der Torwart, dem du einen eingeschenkt hast?
Das war der Butt damals, der aber auch gesagt hat, ja, ich muss immer aufpassen. Damals war der Van Gaal noch Trainer. Das war für den Herrn Van Gaal egal, ob das ein Trainingsspiel war oder ob das jetzt ein Ligaspiel war. Der wollte immer Bestleistungen sehen und deswegen war es nicht einfach, ein Tor zu machen.
Hat der General getobt an der Seitenlinie, auf jeden Fall. Wojciech, du hast jetzt deine Karriere beendet im letzten Jahr. Das kann man aber nach 7 Medaillen bei Paralympischen Spielen, darunter 4 Goldmedaillen, auch mal ganz entspannt machen. Was ist jetzt in deinem Leben Neues passiert? Wie hat sich dein Leben geändert, wenn diese Belastung, Leistungssport, 2x Training am Tag dann irgendwann wegfällt?
Ja, ich dachte, ich hätte dann Zeit danach, aber...
Das ist ein Irrglaube, oder?
Ja, das war ein großer Irrglaube, denn ich habe gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin Elena Brambilla ein neues Projekt auf die Beine gestellt, denn ich habe schon immer gedacht, wie könnte man den Menschen helfen in anderen Regionen der Welt, die nicht so ein Glück haben wie wir, denn man muss sich vorstellen, wir sind, wenn es um die alltägliche Versorgung geht, als amputierte Person, sind wir bestens versorgt in Deutschland. Und das Glück haben nicht viele Menschen auf dieser Erde. Und durch die Reisen und durch Wettkämpfe habe ich natürlich viele Menschen kennengelernt, denen es nicht so gut ging. Und wir haben zwei Dinge zusammengebracht. Wir dachten, okay, wie können wir etwas bewegen auf dieser schönen Welt und ohne, dass wir einfach nur Geld in die Hand nehmen und es irgendjemandem geben. Und wir haben eine Entscheidung getroffen, dass wir ein Segelboot, einen Segelkatamaran umbauen und an Bord Prothesen bauen können. Und wir werden von A nach B segeln, und wenn wir vor Ort angekommen sind, wird ein Orthopädie-Mechaniker und ein Arzt zu uns stoßen und wird an Bord Prothesen bauen, Orthopädie-Mechaniker weiter ausbilden und somit auch etwas Gutes tun. Und wir finanzieren uns durch Spenden und freuen uns natürlich immer wieder, wenn wir neue Mitglieder gewinnen, die uns dann tatkräftig unterstützen.
Dann darfst du jetzt natürlich auch gerne mal kundtun, wo kann man sich denn da schlau machen, wenn man sich über das Projekt noch ein bisschen weiter informieren will, wenn man vielleicht eine Spende abgeben will.
Ja, also wir haben eine Homepage, die mittlerweile auch auf 4 Sprachen geführt wird. Sie nennt sich sailing4handicaps.de. Und ja, wir freuen uns natürlich über jeden Besuch auf der Homepage und über neue Anmerkungen. Vielleicht weiß der eine oder andere einen Spot, wo wir hinsegeln können, um entscheidend zu helfen, und da würden wir uns natürlich sehr drüber freuen.
Auf jeden Fall ein tolles Projekt. Es geht vor allen Dingen darum, Leuten zu helfen, die eben nicht das Glück haben, in Deutschland mit dieser wunderbaren medizinischen Versorgung, die am Ende hier auch immer noch herrscht, aufgewachsen zu sein. Das mit der medizinischen Versorgung bringt jetzt unseren Brückenschlag zum Anfang. Du hast nämlich auch über deine Erlebnisse und nicht zuletzt auch über deinen schweren Unfall damals und auch die ausgebliebene medizinische Versorgung ein Buch geschrieben. Das heißt, wie ich mein Bein verlor und so zu mir selbst fand. Was hat dich angetrieben? Wann ist das Buch fertig geworden?
Ja, das Buch ist vor kurzem fertig geworden. Es ist so, dass natürlich man sich fragt, soll man jetzt mit 34 schon ein Buch schreiben? Eigentlich habe ich die Leute immer belächelt, die schon so früh ihre Audiobiografie kundgetan haben. Aber ich habe mich zusammen mit meinem Co-Autor, dem Andreas Erb, zusammengesetzt, und wir sind halt über unsere Stories mal drüber gegangen, und es ist schon vieles passiert, und viele Menschen, ich gebe ja auch Motivationsvorträge, fragen auch, hast du ein Buch, können wir irgendetwas haben, wenn wir zu Hause sind, einfach mal nochmal nachlesen, einfach nochmal ein bisschen Motivation finden. Und das war so ein bisschen der Anschluss, wo ich gesagt habe, hey, warum nicht? Lass uns doch ein Buch schreiben, und ja, es ist, es freut mich sehr, dass es ein Erfolg geworden ist, und ich kann es jedem ans Herz legen, das Buch sich mal durchzulesen oder es mal durchzublättern. Es sind auch ein paar schöne Bilder drin von mir als kleinen pummeliger Fußballer. Von daher, ja, also wie gesagt, das hat mich schon natürlich sehr, sehr stolz gemacht, irgendwann mal das eigene Buch in den Händen zu haben und zu lesen und auch selbst Gefallen zu finden am Buch.
Jetzt ist es natürlich so, Autobiografie mit 34 veröffentlicht, das heißt aber noch nicht, dass du dir langsam Gedanken machst, wo du dich dann in die ewige Ruhe bettest. Du hast noch weitere Ziele im Leben, oder?
Ja, also auch ein weiterer ausschlaggebender Punkt war das natürlich über das Projekt Selling for Handicaps. Definitiv auch irgendwann mal ein Buch entstehen muss, denn da kommen so viele Dinge auf uns zu. Das wäre fatal, wenn man da nichts zu Papier bringt, und da freue ich mich natürlich auch drauf. Das ist eine große Herausforderung für uns, aber wir werden uns dieser stellen und das Beste geben.
Gibt es denn neben dem Projekt Sailing for Handicap noch was, was du im Leben unbedingt erreichen willst, irgendein Ziel, was du dir noch gestellt hast, wo du gesagt hast, da muss auf jeden Fall noch der Punkt runter?
Ja, also gesund zu bleiben, ne? Sich so zu ernähren und so zu leben, dass man möglichst noch ein langes Leben hat und viele Erlebnisse hat. Und das sind so die wichtigen Punkte, dass es der Familie gut geht und dass es allen dass alle gesund sind. Und das sind so die wichtigsten Sachen, auf die es ankommt bei mir.
Du machst auch prinzipiell keinen unzufriedenen Eindruck, aber jetzt habe ich natürlich noch die absolut brutalste, schwerste Frage überhaupt für dich, wo immer jeder Sportler, egal ob paralympisch oder olympischer Sportler, zusammenbricht darüber. Du hast ganz, ganz viele Medaillen gewonnen, unter anderem 4-mal Gold bei den Paralympischen Spielen, bist Weltmeister, Europameister, alles mehrfach, aber welcher Sieg war der schönste?
wie du sagst, das kann man einfach nicht so bagatellisieren. Jeder Sieg hat etwas für sich. Also ich meine, vollkommen unerwartet deutscher Meister zu werden oder vollkommen unerwartet in Athen 3-mal Gold zu gewinnen oder mit einem gebrochenen Mittelfuß in Peking eine Goldmedaille zu gewinnen im Weitsprung mit einem neuen Weltrekord. Alles ist für sich natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Aber die ersten Siege sind immer die schönsten, die einem zeigen, hey, du bist wieder zurück, du kannst es doch. Und von daher, wie gesagt, am Anfang ist es natürlich was ganz Besonderes, ist es später auch, aber auf eine andere Art und Weise.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Wojtek, ich danke dir für deine offenen Auskünfte hier bei den Sports Heroes, bei meinsportradio.de. Das ist doch genau das Richtige, um die Sendung jetzt zu beschließen. Wojtek, ich danke dir für deine Auskünfte, wünsche dir noch sehr viel Glück, auch mit deinem Projekt Sailing for Handicaps. Bei uns geht's nächste Woche weiter. Wir haben auch nächste Woche bei den Sports Heroes auf meinsportradio.de mit Sicherheit ganz interessante Gäste. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Dankeschön, mach's gut.
Sports Heroes, Helden des Sports im Gespräch auf meinsportradio.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.